Intuitive Human. Die Kraft menschlicher Intuition. Neue Perspektiven auf Körper, Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung. Von und mit Alexandra Sorgenicht.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Intuitive Human. Willkommen nach der Sommerpause. Ich habe ja bisher 10 Solo-Folgen gemacht und dann einige sehr spannende Gespräche geführt, unter anderem mit Hannes Jenecke, Lisa Ortgies, Kati Kleff. Und ich fand, jetzt ist es mal wieder Zeit für eine Solo-Folge. Ich habe ja viel darüber gesprochen, was es bedeutet, Mensch zu sein, über Intuition, über Wahrnehmung, über Beziehung, über Abspaltung, also darüber, wie wir lernen, uns von unserer eigenen Wahrnehmung und voneinander zu trennen oder wie wir das gelernt haben. Das Patriarchat als das System, das aus dieser Abspaltung Hierarchien macht, darüber habe ich gesprochen. Und auch darüber, warum wir oft ganz genau wissen, dass etwas nicht stimmt und trotzdem nicht entsprechend handeln. Und am Ende bin ich dann bei der Frage gelandet, welche Systeme aus einem Menschenbild der Trennung entstehen und welche Systeme möglich werden, wenn wir uns nicht mehr außerhalb begreifen, sondern als Teil dessen, was wir wahrnehmen und durch unser Handeln mitgestalten. Heute gehe ich noch weiter zurück, denn bevor wir über Systeme sprechen, bevor wir über Führung sprechen, bevor wir überhaupt darüber sprechen, was ein intuitiver Mensch ist, liegt ja nochmal eine andere Frage. Was glauben wir denn eigentlich, was wir Menschen sind? Und ich finde, dass diese Frage aktuell wirklich gerade schwer zu umgehen ist. Wir leben in einer Zeit massiver Zerstörung. Wir zerstören Lebensgrundlagen, Ökosysteme, Arten einander. Wir führen Kriege und wir bauen Technologien in einer Geschwindigkeit, in der unser ethisches Denken kaum hinterherkommt. Wir wissen wirklich viel über die Folgen unseres Handelns und handeln trotzdem weiter so, als wüssten wir das nicht. Irgendwann steht deshalb diese Frage im Raum: Sind wir so? Ist der Mensch ein Wesen, das zwangsläufig beginnt, seine Umwelt auszubeuten, andere zu unterwerfen und schließlich die Bedingungen zu zerstören, von denen es selbst abhängig ist? Sind wir so? Also es gibt diese Erzählung, das Narrativ, dass der Mensch eben egoistisch ist, konkurrenzorientiert, auf den eigenen Vorteil bedacht. Deshalb brauche er Kontrolle, Gesetze und Hierarchie, Macht über. Sonst komme der Wolf im Menschen heraus. Dieses Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ein etwas unfairer Satz den Wolfen gegenüber, oder? Und vor allem steckt darin aber ein bestimmtes Menschenbild. Und Menschenbilder sind nun mal nicht harmlos. Aus Menschenbildern bauen wir unsere Wirklichkeit. Wenn ich glaube, dass der Mensch im Kern gefährlich ist und nur durch Kontrolle in Schach gehalten werden kann, dann baue ich natürlich Systeme der Kontrolle. Und diese Systeme, die bringen dann wiederum Menschen hervor, die lernen, innerhalb genau dieser Logik zu funktionieren und auch nur innerhalb dieser Logik zu funktionieren. Das ist ein Kreislauf und kein Beweis für unser Wesen, denke ich. Deshalb stelle ich heute die Frage mal anders. Was ist Schöpfung? Nicht nur religiös, sondern ganz grundsätzlich. Was bedeutet es, dass etwas entsteht, das vorher nicht da war? Ein Mensch, eine Idee, eine Beziehung, eine Gemeinschaft, ein Kunstwerk, eine Erkenntnis und eben auch eine Zukunft. Wir Menschen können ja nicht nur zerstören, wir können schöpfen. Und es ist bemerkenswert, wie unterschiedlich wir über beides sprechen. Zerstörung wird ganz schnell zum Beweis für die menschliche Natur. Schöpfung behandeln wir wie so eine Art Sonderleistung. Das ist etwas für Künstlerinnen, für Genies, für Erfinder, für Gründerinnen. Und ich halte das wirklich für eine Verzerrung. Schöpfung ist keine Randkompetenz des Menschen. Schöpfung erzählt etwas ganz Grundsätzliches darüber, wer wir sind. Und ich habe vor einiger Zeit schon mal angefangen, mir die ältesten Schöpfungserzählungen anzuschauen, die wir greifen können. Da gibt's einen alten sumerischen Text über Enki und Ninmah. Da begegnet uns Nama, eine Urmutter, verbunden mit den ursprünglichen Wassern. Nanma, das ist die Mutter, die die älteren Götter geboren hat. Als die Götter über ihre Last klagen, nimmt Nanma diese Not wahr und trägt sie zu Enki, dem Gott der Weisheit. Und dann wird der Mensch hervorgebracht, aus Lehm, aus dem Wasser des Abzu, nicht als isolierter Akt eines einzelnen Schöpfers, sondern in einem Geschehen aus Wahrnehmung, Materie, Weisheit, Zusammenarbeit und Geburt. Und daran interessiert mich die Grammatik, also Wasser, Erde, Körper, Beziehung, Geburt. Das ist nämlich für mich die Grammatik des weiblichen Prinzips. Wie gesagt, meine ich mit dem weiblichen Prinzip kein biologisches Geschlecht, das habe ich in einer anderen Folge schon ausgeführt. Ich meine ein bestimmtes Prinzip von Schöpfung. Das weibliche Prinzip bringt hervor, indem es trägt, verbindet, verwandelt und Form entstehen lässt. Das schöpft nicht aus Abtrennung, sondern aus Beziehung. Es stellt nicht von außen etwas her. Das weibliche Prinzip lässt etwas aus einem lebendigen Zusammenhang hervortreten. Und wir Menschen haben uns aber leider irgendwann angewöhnt, Schöpfung mit Herstellung zu verwechseln. Und das ist natürlich in keinster Weise dasselbe. Herstellung beginnt mit einer Vorstellung davon, was am Ende herauskommen soll. Ich habe einen Plan, ich habe Material, ich habe ein Ziel. Und dann bringe ich das Material in die Form, die ich vorgesehen habe. Schöpfung funktioniert anders. Schöpfung bringt etwas hervor, das vorher in dieser Form noch nicht da war, noch nicht mal in meinem Geiste. Und dafür muss ich in Beziehung sein. Ich muss wahrnehmen können, was da ist, was möglich ist, was entstehen kann, ohne es kognitiv begreifen zu können. Das heißt nicht, dass Schöpfung ohne Willen ist, aber der Wille ist nicht der einzige Ursprung. In einer der letzten Folgen habe ich gesagt, Wille ist Antwort. Und da wird das noch einmal konkreter. Schöpfung ist Antwort. Schöpfung entsteht aus Beziehung. Ein weiblicher Körper macht dieses Prinzip ja sichtbar. Ein weiblicher Körper kann etwas hervorbringen, das nicht einfach eine Kopie ihres Selbst ist. Etwas Eigenes entsteht und bleibt gleichzeitig in Beziehung zu seinem Ursprung. Die Geburt ist dafür das radikalste körperliche Bild, das wir haben. Ein Mensch entsteht in einem anderen Menschen. Er wird eigen, er wird ein Gegenüber. Und er beginnt seine Existenz trotzdem nicht außerhalb von Beziehung. Auch in alten ägyptischen Schöpfungsvorstellungen begegnet uns dieses Hervorgehen. Atum tritt aus nun hervor, aus dem dunklen, ungeformten Urwasser. Wieder ist der Anfang nicht ein fertiges Objekt, das von außen irgendwie gebaut wird, sondern aus einem ursprünglichen Zusammenhang differenziert sich Form. Schöpfung erzeugt also Unterschied, ohne Beziehung zerstören zu müssen. Und damit komme ich zu der Frage, die unter dieser ganzen Folge liegt, wann? Wann wurde aus Unterschied eigentlich Trennung? Und an der Stelle, da kommt Sophia ins Spiel. Sophia heißt Weisheit. In den gnostischen Kosmologien der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung wird die Frage nach Schöpfung noch einmal radikaler gestellt. Wie kann aus dem einen überhaupt Vielheit entstehen? Wie kann aus göttlicher Einheit etwas hervorgehen, das eigen ist? Und viele dieser Systeme arbeiten mit dem Bild der Emanation. Etwas geht aus dem Göttlichen hervor. Schöpfung beginnt hier nicht mit Mangel, die beginnt mit Fülle. Etwas ist so lebendig, dass es sich ausdrückt, dass aus Einheit Differenz entsteht. Und das ist etwas, das erkenne ich. Das ist was, was ich aus meiner eigenen Arbeit sehr gut kenne, was ich nämlich unter Reichtum verstehe, wie ich Reichtum auch auf Energieebene, also intuitiv, faktisch sehe. Reichtum ist nicht Anhäufung. Schöpferische Fülle ist nicht, dass einer sehr, sehr viel hat und andere wenig. Fülle ist eine Qualität, die überfließt. eine Fülle des Herzens, die ins Leben geht und vom Leben beantwortet wird. Das ist was völlig anderes als Expansion, ne? So vertikal, wie das häufig dargestellt ist. Da hat einer ganz viel und die anderen hier sind die Norm oder das Mittelmaß, die haben ganz wenig. Ja, also das ist was ganz anderes als Expansion. Expansion braucht mehr Raum, mehr Besitz, mehr Einfluss und letztlich auch mehr Kontrolle und Schöpfung aus Fülle bringt etwas hervor und bleibt in Beziehung zu dem, was dadurch entsteht. Und historisch ist das ganz spannend, weil Sophia war eine der ersten Emanationen in manchen Erzählungen. Und dann später, ein paar Jahrhunderte später, kippt die Sophia-Erzählung. Na, es gibt nicht die eine gnostische Sophia-Geschichte. Es gibt unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Texte, unterschiedliche Kosmologien. Aber eben in mehreren dieser Erzählungen wird genau Sophias eigenständige schöpferische Bewegung, ich trete hervor und schöpfe dann selber, diese eigenständige Bewegung wird später irgendwann zum Problem. Zum Beispiel in den Apokryphen des Johannes, da bringt Sophia aus sich selbst heraus etwas hervor, ohne die Zustimmung des höchsten Geistes und ohne einen Partner. Aus dieser Bewegung entsteht Yaldebaoth, der Demiurg, der später die materielle Welt beherrscht. Und im valentinianischen System wird Sophias Bewegung nochmal anders erzählt. Da ist es ihre Sehnsucht, den unerkennbaren Ursprung zu erkennen, die die Ordnung des Plemoras erschüttert. Mich interessiert das Muster dahinter. Die Geschichten unterscheiden sich ja. Aber das Muster interessiert mich. Sophia ist Weisheit. Sophia will erkennen. Sophia schöpft, ne? Die bringt hervor. Und ihre eigenständige Bewegung wird irgendwann in den sich verändernden Narrativen zur Störung der Ordnung. Und da werde ich hellhörig. Denn plötzlich ist schöpferische Eigenbewegung nicht mehr einfach Ausdruck göttlicher Fülle. Die bekommt einen Fehler. Sie wird, also ist sowas wie eine Grenze oder sogar ein Fall, Sophias Fall. Und das erinnert uns natürlich an eine andere Erzählung, die in unserer Kultur sehr viel stärker geprägt ist, nämlich Eva. Also wieder eine weibliche Figur, wieder Erkenntnis, wieder eine Grenzüberschreitung, also Anmaßung, Hybris. Und wieder verändert sich dadurch die Ordnung. Und wieder folgt Sanktion, also Strafe. Sophia und Eva, die sind religionshistorisch nicht dieselbe Geschichte nochmal, ne? Aber mich interessiert das Muster. Geschichten sind ja menschengemacht. Also wann beginnt der Mensch, die schöpferische Kraft selbst zu fürchten? Wann wird aus einer Kraft, die Leben hervorbringt, eine Kraft, die kontrolliert werden muss? Wann wird aus Erkenntnis Hybris und aus Schöpfung Ungehorsam? Und wann wird dann und in dem Kontext aus Differenz Spaltung? Denn Differenz an sich ist ja nicht Spaltung. Differenz ist Voraussetzung von Schöpfung. Ohne Unterschied entsteht nichts Neues. Ohne Ich und Du gibt's keine Beziehung. Ohne Eigenheit gibt's ja auch kein Gegenüber. Und ohne Differenz gibt's überhaupt sowieso keine Wahrnehmung. Spaltung beginnt da, wo die Beziehung abreißt. Wo aus Unterschied Über- und Unterordnung wird, aus Gestaltung Zugriff, aus Autorität Herrschaft, aus Erkenntnis Kontrolle, aus Schöpfung sowas wie Aneignung. Ist Spaltung vielleicht das Gegenteil von Schöpfung? Schöpfung differenziert, ohne den Zusammenhang zu zerstören. Spaltung trennt und tut anschließend so, als hätte das Getrennte nie in Beziehung gestanden. Ja, und da komme ich zurück zu dem, worüber ich in den ersten 10 Solo-Folgen gesprochen habe. Patriarchat ist für mich die Institutionalisierung von Abspaltung. Das Patriarchat verändert nicht nur, wer Macht hat, sondern das verändert auch die Vorstellung davon, was Schöpfung überhaupt ist. Schöpfung wird Herstellung. Aus Hervorbringen wird Produzieren. Aus Beziehung wird Kontrolle. Aus Fülle wird Wachstum, das immer weitergehen muss. Und aus Verantwortung wird Durchsetzung. Mich interessiert die Frage nach der Schöpfung eben auch nicht als archäologisches Thema oder religionsgeschichtliches, ne? Ich finde, das ist eine Frage unserer Gegenwart, denn diese Logik, die organisiert unsere Wirtschaft, unsere Politik, unsere Vorstellung von Erfolg und in den allermeisten Fällen eben auch unsere Vorstellung von Führung. Führung in diesem alten Modell, die funktioniert eben so. Ein Mensch weiß genau, wo es hingehen soll. Er setzt ein Ziel, der organisiert Ressourcen und er bewegt andere Menschen in diese Richtung. Und wenn Widerstand entsteht, braucht er Durchsetzungsstärke. Und das nennen wir dann Führungskompetenz. Das halte ich für ein erstaunlich armes Verständnis von Führung. Führung ist nicht Durchsetzung, Führung ist Schöpfung. Führung ist die Fähigkeit, Bedingungen herzustellen, unter denen etwas Lebendiges entstehen kann. Das heißt, meine Aufgabe besteht ja nicht darin, Menschen in die Form zu bringen, die ich für richtig halte. Meine Aufgabe als Führende ist es, wahrzunehmen, was in einem System möglich ist, was entstehen will, was verhindert wird, welche Fähigkeiten vorhanden sind, wo etwas vielleicht noch keine Sprache hat oder der Mut fehlt und auch wo Konflikt mal gehalten werden muss, damit nicht nur wieder das Bekannte reproduziert wird. Das ist ja nicht weich, das zu können. Und das ist auch nicht weniger in der eigenen Autorität stehen. Im Gegenteil, das braucht enorme Klarheit, um einen Raum zu halten, ohne ihn zu kontrollieren. Das braucht Autorität ohne Dominanz. Richtung ohne Unterwerfung der Wirklichkeit. Entscheidung ohne Abspaltung von Beziehung. Und das klingt ja jetzt alles so sehr gut, ne? Und ich führe ja seit über 20 Jahren Teams und auch Gruppen. Ich leite auch Gruppen seit sogar über 25 Jahren. Und natürlich konnte ich das zu Anfang, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und ich kann es auch jetzt zum Teil natürlich nicht perfekt. Ich musste lernen, dass ich diese Klarheit haben darf. Ich hatte immer so das Gefühl, ich darf nicht zu dominant sein und bin dann immer wieder in Situationen gelandet, wo es überhaupt nicht in die Richtung ging, die ich für mein Unternehmen mir so vorgestellt hatte und konnte dann die Leute überhaupt nicht mehr sozusagen auch einfangen, also in ein wirklich funktionierendes System einbinden, weil ich mir das nie erlaubt habe, wirklich zu sagen, okay Leute, das ist die Linie, das sehe ich. Und wer möchte welche Rolle darin haben? Und kannst du denn auch mitgehen? Und auch angesprochen habe, wenn ich gesehen habe, da will jemand was ganz anderes als ich, das passt überhaupt nicht, habe ich viel zu spät angesprochen. Also das ist was, das darf man wirklich lernen, diese Form der Klarheit sich auch zuzugestehen. Vielleicht ist Männern noch mal eher eine Durchsetzungsstärke erlaubt, aber Frauen haben häufiger womöglich gelernt, auf einer Beziehungsebene für eine Harmonie zu sorgen und vergessen aber dabei, dass sie schon durchaus die Autorität sind. Wie geht das denn dann, ein Team mitzunehmen und es A, nicht zu beherrschen oder B, sich selber auch nicht zum Lakaien des Teams zu machen? Ja, das war für mich wirklich ein großer Lernprozess und ich habe da in den letzten Jahren auch nochmal sehr viel dazugelernt und bin froh, selber eine gute Form der intuitiven Führung entwickelt zu haben, die wirklich auf Beziehungspflege, auf klares In-Beziehung-Sein beruht. Und dieses In-Beziehung-Sein in der Führung, das ist für mich Intuitive Leadership. Oder es umfasst einen großen Teil von Intuitive Leadership. Nicht das Gefühl, dem ich einfach folge, ne, Intuition als Gefühl, dem ich einfach folge, sondern die Fähigkeit wahrzunehmen, was sich in einem komplexen Zusammenhang zeigt, diese Wahrnehmung zu halten, zu unterscheiden, Verantwortung dafür zu übernehmen, für das, was ich sehe und wahrnehme und auch für das, was mir wichtig ist. Und das aus diesem Bewusstsein heraus handeln. Das ist für mich Schöpfung. Und darunter, da liegt ein anderes Verständnis von Menschen drunter. Ja, wir nennen uns Homo sapiens, den weisen Menschen. Das ist, wenn man sich unsere Gegenwart anschaut, mindestens eine ambitionierte Selbstbeschreibung, würde ich mal sagen. Wir haben ja Wissen, unfassbar viel Wissen. Wir wissen, was mit dem Klima geschieht gerade. Wir wissen sehr viel über unsere Ökosysteme, über Trauma, über Macht, über Gewalt, über Ungleichheit. Wir können Gene verändern, künstliche Intelligenzen bauen und komplexeste Systeme berechnen. Unser Problem ist ja offensichtlich nicht mehr, dass wir zu wenig wissen. Zumindest zum großen Teil ist es nicht das Problem. Das Kernproblem von uns aktuell in dieser Zeit ist, dass Wissen und Handeln auseinanderfallen, dass Wahrnehmung und Verantwortung auseinanderfallen, dass Macht und Beziehung auseinanderfallen. Und genau in dem Moment, in dem wir anfangen, Intelligenz selbst zu bauen, wird diese Lücke, finde ich, ganz schön gefährlich. Und deshalb halte ich die Frage nach künstlicher Intelligenz nicht für die größte Frage unserer Zeit. Die größere Frage ist doch, was für ein Mensch dieser Intelligenz gegenübersteht. Ein Mensch, der seine Wahrnehmung abspaltet, wird mit mehr Macht mehr zerstören können. Ein Mensch, der sich als außerhalb begreift, wird mit besseren Werkzeugen wirksamer zugreifen können. Ein Mensch, der Schöpfung mit Expansion verwechselt, wird auch mit künstlicher Intelligenz vor allem eins machen, schneller expandieren. Das sehen wir auch. Wenn wir Elon Musk über die Zukunft schwärmen hören, ist das nicht etwas, was in Beziehung zum Leben ist. Das heißt, die eigentliche Entwicklung, die jetzt ansteht, ist nicht nur technologisch, die ist anthropologisch. Homo intuitivus. Nicht als neue biologische Spezies, sondern als ein anderes Menschenbild, ist mein Vorschlag. Ein Mensch, der Wahrnehmung nicht mehr von Handlung trennen kann, der sich nicht außerhalb des Lebens stellt, das er verändert, auf das er Einfluss nimmt, der Unterschied aushält, ohne daraus Spaltung machen zu müssen, der Macht ausüben kann, ohne Beziehung aufzugeben, der schöpft, ohne das, woraus er schöpft, zu zerstören. In einer Zeit, in der Maschinen immer mehr von dem übernehmen können, was wir bisher Intelligenz nennen, wird eine andere menschliche Kompetenz entscheidend. Nicht nur zu wissen, was möglich ist, sondern wahrzunehmen, was dem Leben dient. Nicht nur Realität verändern zu können, sondern in Beziehung zu der Realität zu bleiben, die wir verändern. Und dann verändert sich auch die Frage vom Anfang. Sind wir Menschen schöpferisch oder zerstörerisch? Wir sind schöpferisch. Genau deshalb können wir ungeheuer zerstörerisch sein, denn auch Zerstörung braucht Gestaltungskraft, Technik, Fantasie, Organisation, Macht. Da gibt's ja viele Beispiele für im Moment. Die Frage ist ja nicht, ob wir schöpfen. Die Frage ist, aus welcher Beziehung heraus wir schöpfen. Aus Mangel oder aus Fülle? Aus Kontrolle oder aus Wahrnehmung? Aus Abspaltung oder aus Beziehung, aus Durchsetzung oder aus Verantwortung. Wir stehen aktuell nicht nur zwischen Mensch und Maschine. Wir stehen zwischen zwei Bildern davon, was ein Mensch überhaupt ist. Homo sapiens hat sich selbst den weisen Menschen genannt. Homo intuitivus müsste anfangen, Weisheit zu verkörpern. Und wenn Führung wieder Schöpfung wird, dann beginnt genau da eine andere, menschliche, lebendige Zukunft. Vielen Dank fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal bei Intuitive Human.
Das war Intuitive Human, die Kraft menschlicher Intuition. Von und mit Alexandra Sorgenicht.